mit Gott im Bunde, Teil 3. Moses.
Der Moses hat mich ganz schön getriezt. Nicht, weil er so unverständlich wäre, sondern weil es so super umfangreich ist. Aber zuerst ein Blick zurück, was bisher geschah. Wir haben, wenn das heute der dritte ist und jemand zählen kann, bisher schon zwei Bünde behandelt. Das eine war der Noah-Bund, wo Gott zu Noah sagt, ich schließe meinen Bund mit euch und mit euren Nachkommen und mit allen Tieren, die bei euch in der Arche waren und künftig mit euch auf der Erde leben. Vögeln, Landtieren und allen kriechenden Tieren. Das war der erste Bund. Nach der großen Sintflut ein Neuanfang, ein Schutzbund. Gott verpflichtet sich, das Leben auf der Erde zu schützen und empfiehlt dem Menschen, das Gleiche zu tun. Der zweite Bund, der Abrahamsbund. Ich bin Gott, der Allmächtige. Führe dein Leben in enger Verbindung mit mir und halte dich ganz an mich. Ich schließe mit dir einen Bund und mache dir die feste Zusage, ich will dir unermesslich viele Nachkommen geben. Wieder eine Zusage Gottes, diesmal mit einem ganz konkreten Menschen, nämlich Abraham. Und da gibt es dann ein Zeichen, was der Mensch machen soll, das habe ich beim ersten vergessen. Da gibt Gott das Zeichen des Regenbogens zur Erinnerung für sich und für die Menschen. Beim zweiten Bund, beim Abrahamsbund, soll der Mensch das Zeichen geben, die Beschneidung. Soweit bisher. Der Abrahamsbund ist ein Segensbund, wo Gott Abraham segnet und sagt, durch dich und deine Nachkommen werden viele Völker gesegnet werden. Aber wenn wir jetzt auf Mose schauen, dann finde ich das interessant. Irgendwie sind diese beiden Bünde quasi Vorstufen. Warum? Schauen wir uns das mal an. Jetzt wird's konkret. Gott sagt zu Mose, ich bin der Herr. Als Gott der Allmächtige bin ich Abraham, Isaak und Jakob erschienen, aber unter meinem Namen, der Herr, habe ich mich bei ihnen noch nicht zu erkennen gegeben. Doch ich habe meinen Bund mit ihnen geschlossen und ihnen das Land Kanaan zugesagt, in dem sie als Fremde lebten. Ich fand diesen Vers total interessant, weil Gott hat sich ja den beiden anderen auch zu erkennen gegeben. Aber wir erinnern uns an diese ganz besondere Szene an dem Dornbusch, wo Gott Mose in der Wüste mitten während der Arbeit an den Dornbusch holt und sich da zum ersten Mal namentlich zu erkennen gibt. Wir übersetzen das oft mit der Herr, aber wir haben das ja schon oft behandelt. Die eigentlich richtige Übersetzung heißt, ich bin da, ich bin bei dir. Und das finde ich spannend, dass Gott das so sagt. Ich habe meinen Bund mit ihnen geschlossen, ich kenne sie, aber so richtig mit Namen haben sie mich nicht gekannt, deine Vorgänger. Und Gott setzt noch einen drauf. Der Noah-Bund war, wie gesagt, ein Schutzbund. Schutz der Schöpfung vor allem, Selbstverpflichtung Gottes, die Erde nicht mehr zu zerstören. Und ein paar kleine Bedingungen. Der Abraham-Bund ist ein Segensbund, verheißt Nachkommen und damit Zukunft. Zeichen die Beschneidung. Und jetzt wird Gott konkreter. Werdet ihr nun meiner Stimme gehorchen und meinen Bund halten, so sollt ihr mein Eigentum sein, vor allen Völkern, denn die ganze Erde ist mein. Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Das sind die Worte, die du den Israeliten sagen sollst. Das Spannende oder auch in der Vorbereitung Schwierige ist, bei Noah geht Gott hin und sagt, hey, pass auf, wir machen einen Bund. Fertig, aus, Zeichen, Versprechen, gut ist. Bei Abraham geht Gott hin und sagt, pass mal auf, wir machen einen Bund. Du machst diesmal das Zeichen. Ich verspreche dir viele Nachkommen. Ich erinnere dich noch ein paar Mal an den Bund. Gut ist. Bei Mose ist das anders. Bei Mose geht diese ganze Bundesgeschichte nicht nur kapitelweise, sondern bücherweise. Und das hat die Vorbereitung so schwierig gemacht. Es ist nicht so, dass du die Stelle raussuchst, wo der den Bund schließt, sondern er kündigt mal den Bund an. Dann eben, wie gesagt, sagt er, pass auf, die anderen haben mich gar nicht so richtig gekannt, aber ihr sollt mich kennenlernen, mit Namen. Und dann geht er hin und sagt, pass mal auf, ich gebe euch mal ein paar Gebote, die so gut sind fürs Zusammenleben, haltet die mal. Und dann geht er wieder hin und sagt, pass mal auf, ihr erinnert euch doch an diese Gebote. Und da kommt jetzt das, wenn ihr auf mich hören werdet und die Gebote halten, dann können wir einen Bund machen. Und ich habe nämlich was Besonderes mit euch vor. Also das wiederholt sich und zieht sich und ist in diesem Sinn wirklich durch und durch hebräisch. Ja? Wir sind es gewöhnt vom Lateinisch-Griechisch, denken wir, bringen die Sache auf den Punkt. Ja? Bitte konzentrier deinen Inhalt, mach's kurz und knapp. Der Hebräer denkt da gar nicht so, überhaupt nicht. Der sagt, hey, pass auf, vielleicht hast du es beim ersten Mal nicht so verstanden, ich sag's dir nochmal ein bisschen anders und dann sage ich dir nochmal, dass es auch wirklich hängen bleibt und ach, pass auf, den Aspekt habe ich noch überhaupt nicht bedacht. So ist es übrigens auch. Und das macht Gott bei dem Mosebund über Bücher hinweg. Das macht's schwierig. Wer sich an die Bibelabende mit Mose erinnert, das ist ja auch ganz sichtbar bei Mose. Das ist ja nicht so, dass Mose einmal auf den Berg ist, die Gebote bekommen hat, den Bund geschlossen und wieder runter. Nein, nein. Er ist mindestens dreimal ganz hoch, ein paar Mal halb hoch und hat auch unten und in der Mitte und oben immer wieder mit Gott gesprochen und verhandelt und so weiter. Also dieser Bund, kann man sagen, was man will, ist auf alle Fälle theoretisch fest verankert. Oftmals wiederholt. Ich weiß nicht, wie es dir ging, ich habe mich schon mal gefragt, okay, lieber Gott, kannst du nicht, wenn du schon einen Bund mit der Menschheit schließt, das auf den Punkt bringen, ja? Also so total lateinisch-griechisch vom Denken her geprägt, aber so ist Gott halt nicht. Aber ich habe mich schon gefragt, pass auf, du hast doch mit Noah den Bund geschlossen, mit Abraham, die kennen wir doch, das sind doch, ist doch gut, ja? Ist doch eigentlich in Ordnung, wir haben doch das Zeichen des Regenbogens, da können wir uns doch drauf verlassen, warum denn jetzt noch einer? Die eine Antwort habe ich euch schon gegeben. Gott sagt, pass auf, bei allen Bünden hin und her, ihr habt mich noch nicht so wirklich erkannt. Weiß nicht, ob Gott da enttäuscht war und sagt, Leute, ich habe euch einen Regenbogen gegeben, ich habe euch eine feste Zusage gegeben, ja, unterm Sternenhimmel. Und was ist jetzt? Das andere, Gott hat was ganz Besonderes vor, das steht hier. Ihr seid mein Eigentum. Ja, Entschuldigung, ist das sowas wirklich Neues? Ich meine, schauen wir doch mal bei Adam hin. Es gibt sogar Leute, die sagen, mit Adam war der erste Bund durch die Schöpfung. Dem schließe ich mich nicht an, deswegen habe ich den nicht erwähnt. Aber es ist doch völlig klar, du hast doch die ganze Welt gemacht. Du hast doch die ganzen Menschen gemacht. Natürlich ist alles dein Eigentum, ist doch klar. Dir vielleicht, mir vielleicht. Aber anscheinend war das den Menschen damals und vielen Menschen heute nicht klar. Also das wäre wieder ein Grund, warum Gott immer wieder hingeht und den Menschen die Hand ausstreckt und sagt, ich möchte einen Bund mit dir machen, ich möchte mich mit dir verbünden, weil du zu mir gehörst. Ich will dich haben. Aber dann ist die nächste Frage. Das heißt ja da, die ganze Erde ist mein. Warum gehst du denn dann zu Einzelnen hin? Ja, auch hier schauen wir doch mal hin. Bei Noah ist Gott hingegangen und sagt, ich mache einen Bund mit allen Menschen und Tieren, alle will ich beschützen. Und es wäre nett, wenn ihr an mich denkt, ja? Hat es funktioniert? Nicht wirklich, oder? Nicht wirklich. Und auch bei Abraham. Ich denke, Abraham hat sich letztendlich dann schon nicht nur über den Bund gefreut, sondern auch dran gehalten. Aber nach Abraham ist ja viel passiert. Abraham, Isaak, Jakob und spätestens bei Josef verändert sich's ja dann auch räumlich total und von der Situation. Die gehen ja dann nach Ägypten und dort wächst dann das Volk Israel sichtbar und zählbar. Und auch hier die Frage unter dem Einfluss der ganzen fremden Götter, hey, wie sehr haben sie ihren Gott noch gekannt? Gott nimmt das Volk Israel aus der Sklaverei, er führt sie an. Ich verweise nur noch mal auf die Bibeltage oder lest selber noch mal nach. Hat das was gebracht? Haben Sie Ihren Gott dadurch besser kennengelernt? Haben Sie eingesehen, hey, wir sind dein Eigentum, wir gehören zu dir, keine Frage? Rhetorische Frage. Nein, haben Sie nicht. Immer wieder schon während der Wüstenwanderung, wo Sie Gott hautnah erlebt haben, wo er Sie geführt hat, aus der Sklaverei, durch das Meer, durch die Wüste, immer wieder seine Größe und Macht bewiesen. Und was machen die Menschen? Gott, wir wollen essen. Ey, zu weiter Weg, ja? Wir brauchen Wasser. Warum hast du uns nicht gleich da in der Sklaverei gelassen? Da war wenigstens geregeltes Leben, ja? Aber Gott hat ja geschworen, er will keine Sinnflut mehr machen. Ob das leichtfertig war, weiß ich nicht. Gott geht dann aber in die Offensive und sagt, ey, pass auf. Ich möchte euch nicht verlieren. Auch wenn ihr immer wieder so tut, als würdet ihr mich nicht kennen. Ihr seid mein Eigentum. Ich versuch's nochmal. Ich mache jetzt mal einen richtig festen, dollen Bund, wo keiner von euch sagen kann, ups, das habe ich ja gar nicht mitgekriegt. Deswegen auch diese ständigen Wiederholungen, wenn ihr das mal nachlest, ja? Ich habe aufgehört zu zählen, wie oft Gott anfängt mit diesem Bund, bis er irgendwann mal zu der Stelle kommt, die ich gerade gelesen habe. Okay, dann machen wir jetzt den Bund. Und selbst wenn sie den gemacht haben, wiederholt er den Mal um Mal, manchmal nochmal richtig mit Bundesschluss, manchmal nur, also denkt fein dran, wir sind Verbündete, weil Gott den Weg mit diesem Volk gehen will, das ihn so oft vergessen hat. Werdet ihr nun meiner Stimme gehorchen und meinen Bund halten, so sollt ihr mein Eigentum sein vor allen Völkern. Aber wenn Gott alle Menschen liebt, warum macht er denn den Bund nur mit einem Volk? Berechtigte Frage. Gott möchte mit den Menschen leben. Und ich sage mal so, das ist jetzt nicht wissenschaftlich fundiert, stelle ich jetzt einfach mal so in den Raum. Gott hat es bei Noah mit allen Völkern versucht. Er hat es bei Abraham mit einer Person versucht und merkt, also vielleicht ist es bei allen Menschen gleichzeitig zieht nicht so. Wir versuchen das mal mit einem Volk. Ja, das schließt an den Abrahamsbund, aus dem sich dieses Volk entwickelt hat. Wenn das mit allen Menschen gleichzeitig nicht klappt, wir versuchen es mal mit einem Volk, ja? Also wie gesagt, nicht wissenschaftlich fundiert, aber ich stelle das mal in den Raum. Israel ist sozusagen der Prototyp des Bundes, wo Gott sagt, okay, ich versuche das jetzt mal mit euch speziell. Nicht, weil ihr es euch verdient habt. Nicht, weil ihr so besonders seid, sondern weil ich euch lieb habe. Und dann, das schreibt er ja, die ganze Welt, alle Menschen sind mein Eigentum, aber ich versuche das jetzt mal mit euch. Ich möchte es mit euch durchbuchstabieren. Und dann geht's ja noch weiter. Und das ist richtig spannend. Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Ja? Ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk. Also eine totale Sonderstellung. Jetzt frage ich mal, was ist denn die Aufgabe von Priestern? Was machen die denn? Also abgesehen von Gottesdienst, was ist so die Funktion eines Priesters? Beten, jawohl, ist ein Teil. Opfern, Mittler sein, genau. Beten und Opfern sind alles auch Teilaspekte von dem Mittler sein. Priester sind von der Funktion her die Vermittler zwischen Himmel und Erde, zwischen Gott und Menschen. Und da wird's jetzt spannend. Gott sagt, ihr, mein liebes Volk Israel, sollt Vermittler sein zwischen mir und den Menschen. Das ist spannend, oder? Ihr kennt mich, auch wenn ihr immer wieder so tut, als hättet ihr mich nicht gekannt und vergesst mich wieder. Aber ihr kennt mich, hey, seit Generationen und spätestens seitdem ich mit euch den Weg aus der Sklaverei durch die Wüste gehe. Und ihr wisst, wo es hingeht, ins gelobte Land. Ihr kennt mich. Und mit euch will ich das durchbuchstabieren, wie so eine Verbindung aussehen kann. Und euch sollen die anderen Völker sehen und mich dadurch kennenlernen. Das finde ich spannend. Gott wählt dieses Volk aus und verbündet sich erneut mit ihm und sagt, ihr habt jetzt eine besondere Rolle. Ja, das ist nochmal viel verschärfter als bei Noah und Abraham. Ihr habt jetzt nämlich die Funktion, ihr sollt vermitteln zwischen Menschen und mir. Ihr sollt mich unter den Menschen bekannt machen. An euch soll alle Welt sehen, wie ein Leben mit mir aussehen kann. Auch hier nochmal, nicht, ihr sollt meine Sklaven sein, nein. Ihr sollt ein Volk, ein königliches Volk von Priestern sein. Das ist auch eine unglaubliche Aufwertung. Allerdings, im Falle des Nichteinhaltens, das Kleingedruckte. Das Spannende hier finde ich auch, dieser Bund ist nochmal von der Qualität ganz anders. Wie gesagt, bei Noah sagt Gott, ey, ich mache einen Bund mit euch, ja, freut euch dran und seid glücklich, seid fruchtbar und mehrt euch. Bei Abraham sagt, ich mache einen Bund mit dir, du könntest dich noch beschneiden, wäre gut als Zeichen. Aber jetzt hat das eine ganz andere Dimension. Gott nimmt die Menschen auf Augenhöhe. Wir haben ja genug über Verträge und Bünde und so schon gehört. Dieser Bund ist quasi zweiseitig geschlossen. Und das ist das Besondere. Weil wir brauchen jetzt nicht nach der Machtstellung zu fragen. Ja, wer ist denn mächtiger, Gott oder die Menschen? Gott nimmt die Menschen hier völlig ernst. Er tut so, als wären sie völlig gleichberechtigt. Er sagt, pass auf, wir machen jetzt einen ganz neuen Bund. Ich werde euch segnen, ich werde euch mitgehen, werde euch Nachkommen schenken, werde euch gut führen, wenn ihr auf mein Wort hört und meine Gebote haltet. Also ein zweiseitiger Vertrag. Und dazu gehört jetzt auch das Kleingedruckte. Das ist immer das, was man gerne überliest, was wir nicht so gern hören, aber auch das habe ich jetzt mal gehört. Also wie gesagt, wenn ihr mein Wort hört, sollt ihr mein Eigentum sein, eine besondere Rolle unter den Völkern spielen, nämlich ein Königreich voller Priester. Werdet ihr aber mir nicht gehorchen und nicht all diese Gebote tun und werdet ihr meine Satzungen verachten und meine Rechte verabscheuen, dass ihr nicht tut alle meine Gebote und werdet ihr meinen Bund brechen, will ich ein Racheschwert über euch bringen, das meinen Bund rächen soll. Und wenn ihr euch auch in die Städte flüchtet, will ich doch die Pest unter euch senden und will euch in die Hände eurer Feinde geben. Aua, aua, aua. Das wollen wir nicht hören, oder? Das ist doch nicht unser lieber Gott, den wir kennen, oder? Das ist doch der, der sagt, hey, alles easy, kein Problem, ich bin ja bei dir. Den Gott wollen wir hören. Aber Gott macht an der Stelle ernst. Er sagt, hey, pass auf, liebe Menschen. Ich behandle euch auf Augenhöhe. Ich nehme euch ernst. Ich hoffe, dass ihr mich dann endlich mal auch ernst nehmt und wahrnehmt. Und wir machen diesen Bund anders. Ich verspreche euch was. Ich bin bei euch und führe euch, leite euch und segne euch. Aber ich möchte, dass ihr auch zeigt, dass ihr zu mir gehört. Dass ihr euch daran haltet. Und wehe, wenn nicht. Das ist neu. Ob es uns gefällt, lasse ich mal da scheinen. Aber so versucht Gott diesmal. Ja? Er stellt Bedingungen. Aber die Bedingungen sind ja nicht völlig willkürlich. Überhaupt nicht. Wir schauen die uns mal an. Wie gesagt, bei Noah war der Zeichen des Bundes der Regenbogen, bei Abraham die Beschneidung. Man kann auch lieber den Sternenhimmel nehmen als Zeichen der Verheißung, der ist ein bisschen ästhetischer. Aber wir haben hier jetzt die 10 Gebote. Und auch das finde ich total spannend, weil das nicht nur ein Symbol ist, ja, ich meine, die 2 Steintafeln sind auch ganz nett, sondern das hat auch eine ganz konkrete Funktion. Weil Gott sagt jetzt zum ersten Mal, liebe Leute, ich habe es euch 1000-mal erklärt. Und auch bei Mose, wer das noch weiß, Gott erklärt Mose die 10 Gebote und sagt, sag das mal dem Volk, macht Mose. Dann sagt er, pass mal auf, schreib das mal in ein Buch, ja, schriftlich ist immer besser. Und dann sagt er am Schluss, pass auf, Papier ist geduldig, ich gebe dir die 10 Gebote auf Stein, ja, die Steintafeln. Also Gott gibt sich hier wirklich alle Mühe, Gott, den Menschen das klar zu machen, wie wichtig das ist. Und die 10 Gebote, das sind keine Verbote. Das werde ich nicht müde zu sagen, hast du vielleicht schon oft gehört, aber wenn du heute Leute fragst, ja, Gott ist immer der, der es verbietet, ja, Kirche ist das, wo du keinen Spaß haben darfst und du darfst da nichts, ist alles verboten. Hey, so ist es überhaupt nicht gemeint. Die Gebote sind sinnvolle Lebensregeln. sie dienen dem Schutz von Beziehungen. Jedes Einzelne. Das ist keine Schikane. Das ist eigentlich Freiheit. Die schließen ein bisschen an die Gebote bei Noah an. Ihr erinnert euch, Gott sagt, ich schütze das Leben auf dieser Welt und ihr sollt es auch tun. Ihr sollt kein Tiere essen, die noch Blut drinnen haben, und ihr dürft niemanden umbringen. Das ist, steht dafür, schützt das Leben. Und Gott führt das jetzt noch viel, viel weiter aus. Wie gehen denn die 10 Gebote? Ich habe gedacht, ich mache immer so ein bisschen Interaktion dabei, dass keiner einschläft. Das ist nämlich um 9.30 Uhr nicht besser als 14 Uhr. Also, die 10 Gebote bitte. Wie fangen Sie an? Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Jawohl. Dann den Namen des Herrn nicht missbrauchen. Genau. Was wir heute machen. Genau, den Feiertag heiligen. Genau. Nicht töten, nicht Ehe brechen, jawohl. Nicht stehlen. Nicht, eins haben wir noch, vorm Begehren. Falsch Zeugnis reden und dann begehren, jawohl. Ihr seid gut und ihr habt es auch gleich richtig gesagt. Das ist nämlich zum Verständnis der Gebote total wichtig. Die 10 Gebote fangen nicht an mit du sollst nicht, du darfst nicht, sondern die fangen an, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland, aus der Sklaverei in die Freiheit geführt hat. Das ist das Vorzeichen, unter dem die 10 Gebote stehen, die Freiheit, der Weg in die Freiheit. Und die 10 Gebote sollen uns auch in die Freiheit führen. Es sind Einschränkungen, so ehrlich müssen wir sein, aber es sind Einschränkungen, die letztendlich zur Freiheit führen, ist ja völlig klar. Wenn die Regel steht, du sollst nicht töten, muss ich nicht ständig Angst haben um mein Leben. Wenn die Regel steht, und da wird es dann sehr konkret, du sollst nicht begehren. Ja? Neid ist ein Sklavenmeister. Neid versklavt dich, falscher Ehrgeiz versklavt dich. Der verlässt dich nämlich immer in einem negativen Sinn mit anderen vergleichen. Was hat denn der? Oh, das brauche ich auch. Warum hat der das und ich nicht? Ja? Was? Wenn der das hat, dann brauche ich das auch. Und so weiter. Es gibt immer jemand, der hübscher, reicher, schöner, erfolgreicher, sonst was ist als du. Ja? Es ist eine Befreiung, wenn du aus diesem Hamsterrad ausbrichst. Und auch in Bezug auf Gott. Es ist eine Befreiung, wenn die Beziehung stimmt. Ich habe das mal hier ein bisschen grafisch dargestellt. Die 10 Gebote. Die sind ja zusammengefasst, ach, das wollte ich jetzt auch fragen, aber jetzt zeige ich es euch, im Doppelgebot der Liebe. Ja? Liebe den Herrn, deinen Gott, mit voller Kraft und liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Gott will durch die 10 Gebote, die hier das Symbol für den Bund sind, die Beziehungen regeln, die Beziehungen schützen. Die Beziehung zu ihm, ja? Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Ich will die Nummer 1 in deinem Leben sein. Das ist gut. Das ist keine Schikane. Du sollst den Namen nicht missbrauchen. Was glaubt ihr, wie schwer es mir als Franke gefallen ist, mich vom Allmächt zu verabschieden, eines der schönsten fränkischen Wörter? Ja? Und wie oft hört man hier, oh mein Gott. Ja? Das ist total gerechtfertigt, wenn man einen Unfall sieht oder so. Ja? Oder ein schreckliches Schicksal hört. Aber nicht, wenn es umgeht, oh mein Gott, was hat denn der an oder so, ja? Gott möchte, dass wir mit ihm reden, aber auch ehrlich. Und den Feiertag heiligen. Gott möchte, dass wir uns bewusst Zeit mit ihm nehmen. Und weil er uns kennt und weiß, dass alle guten Vorsätze oft im Sand verlaufen, sagt er, hey, ich gebe euch einen Tag in der Woche. Den könnt ihr nutzen, um euch auszuruhen und an mich zu denken, Gottesdienste zu feiern. Also das ist die Beziehung zu Gott. Und die anderen Gebote brauche ich jetzt nicht im Einzelnen durchgehen. Wer die sich durchliest, der wird die Vorteile klar erkennen. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Und diesen kleinen Zusatz überhört man gerne. Wie dich selbst. Das ist die Grundlage. Wie die Grundlage der Forderung nach Liebe, nach Wertschätzung überhaupt ist, dass Gott uns liebt, uns wertschätzt. Und das macht er mit diesem Bund deutlich, ja? Ein Bund auf Augenhöhe ist eine unglaubliche Wertschätzung. Gott hat die Menschen nicht nötig, das sage ich immer wieder, er braucht uns nicht, er wäre auch ohne uns Gott, aber er will uns und er möchte, dass wir mit ihm leben. Das unterstreicht er mit diesem Bund wieder. Und er liebt uns und das ist die Grundlage, dass wir das verstehen, nicht nur mit dem Kopf, sondern mit unserem ganzen Wesen. Ich bin wertvoll, ich bin geliebt, weil Gott mich geschaffen hat, weil er mich erlöst hat, weil er mit mir geht. Die 10 Gebote sind nicht nur einfach ein Symbol. Gott ist mit dir. Sie sind keine Einschränkung, die dein Leben beengt. Sie sind ein Weg in die Freiheit. Und sie dienen dafür, die Beziehungen zu Gott und zu deinen Mitmenschen zu stärken und zu schützen. So, ihr seid ja alle total fit. Ich hab mir gedacht, ich bringe euch mal ein bisschen Bonuswissen mit. Habt ihr gewusst, dass es völlig verschiedene Zählungen gibt? Ich habe mich schon in der Schule immer gefragt, was ist denn das für eine komische Aufgliederung von unserem 9. und 10. Gebot? Das macht doch überhaupt keinen Sinn, wenn ein Gebot ist, du sollst nicht begehren als nächsten Frau und der ganze Rest kommt dann in einem anderen Gebot. Das ist inhaltlich total unlogisch. Kommt daher, weil wir das Bildergebot nicht mehr extra zählen. Und ich habe euch das mal an die Wand geworfen. Das weiß bei uns keiner, weil wir das ein bisschen unterschlagen. Es gibt das sogenannte Bilderverbot. Du sollst dir kein Bildnis machen. Aber bevor du dich aufregst, wie kommen wir dazu, jetzt ein Gebot zu unterschlagen von den 10 Geboten? Ich behaupte, das ist kein Gebot, was sich auf Gott bezieht. Da gibt es sehr unterschiedliche Meinungen und wir sehen es hier, Anglikaner, Reformierte und Freikirchen halten sich mehr oder weniger strikt an das Bilderverbot. Das war ja auch damals einer der großen Streitpunkte zwischen Luther und Calvin. Luther hat gesagt, ey, Bilder ist okay, solange jetzt das nicht gegen die Bibel steht, was dargestellt wird, lass es. Und Calvin hat gesagt, alles raus. Der sogenannte Bildersturm, die sind in die schönen alten Kirchen und haben alle Büsten und Statuen und Bilder verbrannt und gesagt, du sollst dir kein Bildnis machen. Ist ein Riesenmissverständnis, in meinen Augen, gibt da unterschiedliche theologische Meinungen. Wenn wir uns den Text genau anschauen, kannst du daheim mal machen, die 10 Gebote durchlesen. Das Bildergebot bezieht sich meiner Meinung nach auf die fremden Götter. Weil es damals völlig klar ist, wenn ich einen Gott habe, dann stelle ich den auch da. Dann mache ich eine Holzstatue, dann mache ich ein Steinbild und so weiter. Mit der Malerei hatten die es damals noch nicht so wirklich oder ist nicht überliefert. Das war aus der Umwelt von Israel damals völlig gang und gäbe. Ja? Und das ist das, wogegen auch Gott immer wieder wettert. Gideon soll die Götterbilder zerschlagen und so weiter. Gibt's viele Geschichten. Ich denke, das Bilderverbot bezieht sich auf die fremden Götter. Und wenn wir die christliche Kunst anschauen, sind ja wunderschöne Bilder und Statuen und Kruzifixe hängen sogar in manchen Wohnzimmern hier. Das ist nicht verkehrt. Das Bildergebot, aber deswegen zählen wir es nicht. Also ich komme jetzt wieder zurück, ich könnte dann noch ewig weiter erzählen. Wir zählen so, weil wir das Bildergebot nicht extra zählen. Deswegen dieser Kompromiss mit der Frau oder dem Haus und dem Rest des Eigentums. Also, Bonuswissen, könnt ihr punkten, wenn es mal über die Gebote geht. Könnt ihr sagen, weißt du eigentlich, dass es da völlig unterschiedliche Zählweisen gibt? Weiß sonst keiner bestimmt. Gut, okay, kommen wir jetzt aber zu dem wirklich Wichtigen vom Bonuswissen. Was hat das denn mit mir zu tun? Ich halte hier keine Geschichtsvorlesung, sondern es geht darum, was kannst du aus dem Mosebund lernen? Das Erste, der Bund gilt auch heute. Gott schließt diesen Bund mit Mose und den Nachkommen. Das hat er übrigens auch, das ist eine Parallele von allen Bünden, bei Noah und bei Abraham auch gemacht. Das sind nicht punktuell geschlossene Bünde, die vielleicht beim Tod dann erlöschen, sondern diese Bünde werden immer mit dir und deinen Nachkommen geschlossen. Bei Noah, bei Abraham und auch bei Mose. Und es ist interessant, es gibt eine Stelle, wo Mose dann zum Volk redet, als er ihnen das zweite Mal die ganzen Gebote sagt, und pass auf, diesen Bund hat der Herr nicht nur mit unseren Vorfahren geschlossen, sondern jetzt mit jedem, der hier ist und auch mit allen, die jetzt nicht mehr hier sind und die noch nicht hier sind. Also dieser Bund gilt immer. Das ist wichtig. Keine geschichtliche Episode. Aber das Schwierige ist, er gilt nur für das Volk Israel. Da können wir drüber streiten, aber nach dem ganzen Vorbereitung bin ich dazu gekommen, er gilt nur für das Volk Israel. Und das Spannende ist, das sehen die Juden, vor allem die Rabbiner, genauso. Du musst, um nach jüdischem Verständnis bei Gott zu sein, ein Gerechter zu sein, weder beschnitten sein, noch alle Gebote halten. Das fand ich auch ein interessantes Detail. Nach jüdischem Verständnis reicht es für jeden Menschen, wenn er sich an die sogenannten noachitischen Gebote hält. Also keinen töten, Gott verehren, kein Ehebruch und kein Blut essen. Das ist so der Minimalkonsens, der damals auch bei den Urchristen geschlossen wurde. Das reicht, wenn du Gott verehrst und dich daran hältst, dann ist es eine solide Grundlage. Und Juden verstehen das wirklich so, die gesamte Tora mit ihren 500 Geboten oder noch mehr, könnt ihr nachschauen, und allen menschengemachten Geboten sind speziell für das Volk Israel. Das ist das jüdische Verständnis. Fand ich spannend, aber ich war auch ein bisschen enttäuscht, denke ich mir, Mann, jetzt habe ich so viel vorbereitet und jetzt hören wir, das ist ja für uns völlig uninteressant. Nö, ist es natürlich nicht. Sonst hättest du nämlich noch nie von den 10 Geboten gehört, wenn das ein rein jüdisches Ding gewesen wäre. Die gelten natürlich trotzdem. Aber wir kommen jetzt an eine Schwierigkeit. Und da unterscheidet sich schon ein Stück weit das Jüdische mit dem christlichen Verständnis. Ich habe hingeschrieben, kein Mensch kann ihn halten. Und da gibt es auch viele biblische Belege dafür, auch im Alten Testament. Es gibt immer wieder Leute, es gibt sogar ein paar Christen, die sagen, kann ich doch. Es gibt Strömungen, das waren damals die Pharisäer zur Zeit Jesu, die kennen wir, die sagen, hey, wenn wir uns alle nur an die Gebote halten würden, würde der Messias wiederkommen. Die haben das für absolut machbar gehalten. Wenn du dich an den sogenannten reichen Jüngling kommst, der zu Jesus kommt und sagt, hey, was soll ich tun, um das ewige Leben zu halten? Und Jesus sagt, was schreibt die Bibel? Was sind denn die Gebote? Ja? Und der junge Mann erzählt das und sagt, hey, habe ich alles gehalten? Der hat gedacht, das kann ich machen. Es gab auch in unserer Geschichte vor 150 Jahren die sogenannte Heiligungsbewegung, die davon ausgegangen ist, wenn du dich wirklich bekehrt hast und wenn du mit Gott lebst, dann kannst du heilig leben. Bei den Katholiken, die Heiligen, ja? Also es gibt da schon die Vorstellung, es gibt Leute, die können das halten. Ich teile diese Meinung nicht. Und ich behaupte, die Bibel auch nicht. Das fängt schon an bei, jetzt muss ich schauen, bei Jeremia. Da heißt es, ja, jetzt habe ich tatsächlich mal den Faden verloren, ist mir lange nicht passiert, aber jedenfalls heißt es sinngemäß. Jeremia war ja einer der Propheten, der nochmal versucht hat, das Volk an den Bund zu erinnern und gesagt, kehrt um von euren verkehrten Wegen, sonst lauft ihr in die Irre. Und er kündigt an und sagt, es werden hier Feinde kommen, weil ihr Gott verlassen habt, wird er euch verlassen. Und die werden fragen, warum liegt denn hier alles in Schutt und Asche? Und dann darfst du ihnen sagen, weil die Leute Gott verlassen haben, hat er sie verlassen. Das ist ja dann passiert. Und im Neuen Testament heißt es, was für einen Sinn hat dann das Gesetz? Es ist hinzugefügt worden, damit die Macht der Sünde in den Gesetzesübertretungen sichtbar wird. Also ganz klare Ansage, die 10 Gebote sind gut, das sind hilfreiche Lebenslinien. Die anderen lassen wir mal, ja? Wir beschränken uns auf die 10. Auch schon im ersten Bund sind seitenweise noch Ergänzungsbestimmungen. Gott sagt total klar, kein Mensch kann das alles erfüllen. Das ist frustrierend, oder? Das ist frustrierend. Aber, kleiner Cliffhanger, Gott macht einen neuen Bund. Darum geht es dann beim nächsten Mal. Einen endgültigen Bund. Und auch den schon verspricht er im Alten Testament. Das finde ich so dieses Faszinierende. Es gibt ja immer wieder die Leute, die sagen, ach, mit dem Alten Testament kann ich nichts anfangen, das Neue ist ja ganz okay, aber diese alten Geschichten, Leute, das hängt alles miteinander zusammen. Es ist derselbe Geist, der da drin wirkt, es ist derselbe Gott, von dem geschrieben wird, durch all die Jahrtausende und die verschiedenen Autoren. Also noch einmal kurz zum Schluss, Jeremia. Gebt Acht, sagt der Herr, Jeremia 31, die Zeit kommt, da werde ich mit dem Volk von Israel und dem Volk von Juda einen neuen Bund schließen. Er wird nicht dem Bund gleichen, den ich mit ihren Vorfahren geschlossen habe, als ich sie an Hand nahm und aus Ägypten herausführte. Diesen Bund haben sie gebrochen, obwohl ich ihnen doch ein guter Herr gewesen bin. Der neue Bund, den ich mit dem Volk Israel schließen will, wird völlig anders sein. Ich werde mein Gesetz nicht auf Steintafeln schreiben, sondern in ihr Herz und in ihr Gewissen. Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Also, ich habe versucht, die ganze Sache mit Mose und dem Bund ein bisschen auf den Punkt zu bringen, obwohl das bei der hebräischen Denkweise, die gerne wiederholt, sehr schwierig war. Wenn du willst, kannst du dir Folgendes mitnehmen. Erstens, im erneuerten Bundesschluss wird erneut Gottes Wesen erkennbar. Gott will Beziehung zu den Menschen und er setzt alles dran, dass sie ihn nicht vergessen, dass sie mit ihm leben. Das Zweite, Gott begegnet dem Volk Israel hier auf Augenhöhe. Gott nimmt die Menschen ernst. Und das Paradoxe, obwohl die 10 Gebote als reale Lebenshilfe gedacht sind und damit als erfüllbar gelten, zeigt die Erfahrung, zeigt vielleicht dein, auf alle Fälle mein Leben, dass wir sie nicht erfüllen können und auf Gottes Gnade angewiesen sind. Amen. Jesus, danke, dass wir dich immer mehr kennenlernen dürfen. Lieber Vater im Himmel, danke, dass du die Menschen nicht aufgibst, dass du so viel Mühe dir gibst, dass wir bei dir bleiben, dass wir dich sehen und können. Du bist ein Gott, der uns sieht und der sagt, ich bin bei dir. Und du hast mit Mose und dem Volk Israel einen Bund geschlossen. Und wie oft hat das Volk und wie oft haben wir diesen Bund gebrochen, Herr? Und trotzdem gibst du uns nicht auf und dafür danken wir dir. Wir bitten dich, dass du uns das deutlich machst, dass du sagst, ich bin da, ich bin bei dir. Auch wenn du mir die Treue brichst, ich gebe dich nicht auf. Danke, dass wir dir so wertvoll sind, dass du uns so sehr liebst. Amen.